Oh, diese Kamera ist echt grell. Da darf ich nicht reinschauen, aber ich freue mich, dass ich heute hier wieder vor euch stehen darf. Ich stehe heute mit leeren Händen vor dir. In meiner Vorstellung dachte ich immer, ich halte so ein Mikrofon in der Hand, an dem ich mich auch festhalten kann. Auf der Kanzel kann man sich ja dann auch immer mal festhalten, aber heute stehe ich einfach mit leeren Händen sozusagen vor euch. Aber wer weiß, vielleicht sind die Hände ja gar nicht leer. Vielleicht habe ich euch ja ein unsichtbares Geschenk mitgebracht. Ein bisschen so um diesen Perspektivwechsel soll es heute gehen in der Predigt. Aber bevor ich beginne, liegt mir was auf dem Herzen, als Vorbemerkung sozusagen. Und keine Angst, ich war letztens bei einem Vortrag auf dem Propsteitag. Das sind Gebiete in unserer Landeskirche, wo mehrere Dekanate dazugehören. Und da war ein Professor, der hatte 12 Vorbemerkungen zu seinem Vortrag. Da rutscht einem erstmal die Kinnlade runter. Aber interessanterweise, das hat auch länger gedauert, die 12 Vorbemerkungen, als dann am Ende der Vortrag. Aber die waren sehr interessant und die waren auch wichtig tatsächlich für das, was er dann sagen wollte. Deshalb, ihr braucht keine Angst zu haben, ich habe nur eine Vorbemerkung. Und meine Vorbemerkung ist an die Menschen gerichtet, zu Hause am Livestream oder auch hier in der Kirche, die zweifeln und die eigentlich mit dem christlichen Glauben nicht so viel anfangen können. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man hier mal in die Kirche geht, mal wieder seit langem oder warum man zu Hause dann doch mal zuschaut. Und ich muss sagen, ich habe gerade so über das ganze vergangene letzte Jahr Zweifel gehabt, die ich vorher nicht kannte. Also ich war eigentlich immer ein Mensch, der vertraut hat und für den Gott ganz real war. Und natürlich ist das nicht schön. Also ich finde es viel schöner zu vertrauen und Freude in mir zu haben, Gott zu spüren. Das ist, für mich gibt es nichts Schöneres. Und trotzdem bin ich dankbar, dass ich diese Zweifel erleben durfte oder auch zum Teil noch erlebe, weil ich auf einmal eine andere Perspektive auf Gottesdienste bekomme, auf den christlichen Glauben, was ich vorher, glaube ich, nicht so hatte. Ich kann jetzt besser verstehen, warum Menschen mit dem Glauben nichts anfangen können, dass es für sie verstandesmäßig vielleicht keinen Sinn macht. Zum Beispiel wie das Lied, was wir heute gesungen haben, Löwe und Lamm. Das ist einfach eine Sprache. Jemand, der damit sich nie auseinandergesetzt hat, der vielleicht auch nicht in der Bibel liest und auf einmal wird da gesungen von einem Lamm, das geschlachtet wird und das für die Sünden der Welt geopfert wurde. Oder der Löwe, der brüllt. Wer ist denn dieser Löwe? Und das ist für manche eine richtig fremde Sprache, mit der die nichts anfangen können. Und manche finden auch den Lobpreis vielleicht zu abgehoben. Habe ich letztens wieder einen Mann getroffen, der gesagt hat, oh, das war ihm so fremd und das, ja, damit konnte er gar nichts anfangen. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich gut. Ich kann heute die Menschen verstehen, die sagen, wie kann man denn einfach die Augen schließen und zu Jesus beten und glauben, der ist da, wenn er doch nicht da ist. Also man sieht ihn ja überhaupt nicht. Wie ist das mit der Dreieinigkeit? Das macht doch keinen Sinn. Entweder es gibt einen Gott oder es sind drei Götter. Warum sollte jemand für mich sterben? So böse bin ich doch gar nicht. Warum sollte ich ewiges Leben wollen? Ich bin froh, wenn das irgendwann auch ein Ende findet. Unbegrenzte Zeiten machen mir eher Angst. Ich möchte dir einfach nur sagen, der du zweifelst oder der du vielleicht hier sitzt manchmal und denkst, ich kann damit gar nicht so richtig was anfangen oder ich bin nicht in der Stimmung, um Lobpreis zu machen oder ich bin nicht so dieser ganz überzeugte Christ. Ich möchte dir sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe dich und du bist nicht komisch, weil du zweifelst. Aber wir sind auch nicht komisch, weil wir glauben. Wir haben uns einfach schon viel länger mit diesen Themen beschäftigt. Wir leben unser Leben mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott, dem Vater. Wir lesen in der Bibel und es ist klar, dass wir eine gewisse Sprache entwickeln, dass für uns Worte wie Lamm und Löwe eine Bedeutung haben. Wenn ich mit jemandem spreche, der sich mit Computern super auskennt und der erzählt mir was von Bits und Bytes, habe ich keine Ahnung. Aber deshalb würde ich nicht sagen, der ist blöd oder dumm, sondern ich weiß einfach, der hat sich wahrscheinlich viel mehr damit beschäftigt und kennt sich besser aus. Oder wenn jemand Harry Potter liebt und der erzählt mir was von Hogwarts und Azkaban, habe ich keine Ahnung. Ich habe keins dieser Bücher gelesen, keinen dieser Filme gesehen. Aber ich würde diesen Menschen deshalb nicht verurteilen. Ich weiß einfach, okay, der lebt in einer Welt, mit der er sich beschäftigt hat. Das macht ihm Freude, das erfüllt ihn. Und so möchte ich dir, der du zweifelst oder noch so ein bisschen innerlich zurückstehst, sagen oder dich ermutigen, öffne dich einfach mal dafür. Wir haben uns, wie gesagt, mehr damit beschäftigt und vielleicht kannst du ja doch was damit anfangen. Ich möchte uns einen Text vorlesen heute als Predigttext, den ich ausgesucht habe. Und ich habe vor einiger Zeit auch schon mal darüber gepredigt, aber der Text begleitet mich einfach weiterhin. Und deshalb möchte ich heute noch mal auf einige Verse daraus eingehen. Wir hören aus Lukas 5. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich möchte heute bei einem Bild sozusagen den Fokus drauf legen und dieses Bild erscheint im zweiten Vers. Da stand, ich habe es euch gerade vorgelesen, da sah er, nämlich Jesus, zwei Boote am Ufer liegen. Nicht nur Jesus sieht diese zwei Boote, sondern Petrus sieht diese zwei Boote. Der kennt die Boote sehr gut, vor allen Dingen das eine Boot, denn das ist sein Boot. Mit diesem Boot fährt er immer wieder raus auf den See, um zu fischen. Das ist sein Beruf, das ist sein täglich Brot. Und es steht da in dem Text, er wäscht die Netze. Er ist nah bei den beiden Booten. Und auch die anderen Leute, die da vielleicht so rumlaufen, die werden auch diese beiden Boote gesehen haben. Und die werden auch wissen, wem sie gehört haben. Die kannten sicherlich Petrus und Jakobus und Johannes. Sie wussten, dass die Fischer waren. Vielleicht war das auch ein Familienunternehmen. Alle, die dort waren, Petrus und die Leute, die wussten, wem diese Boote gehören und wozu diese Boote da waren. Und wenn diese Boote leer sind und die reinigen ihre Netze und da sind nirgendwo irgendwie Fische, dann wissen auch alle Leute, was da passiert ist, nämlich dass der Petrus mit seinen anderen Leuten keinen Erfolg gehabt hat. Die sehen diese leeren Boote und sehen direkt eben die Enttäuschung, die Niederlage, den Misserfolg. So ist oft unser Blick auf unser Leben ein defizitärer Blick, sagen wir. Wir sehen, was uns fehlt, wir spüren den Mangel, wir spüren unser Bedürfnis, wir ertragen eine Sehnsucht in uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, Petrus war ja enttäuscht. Wir hören das ja dann später, als Jesus sagt, fahr nochmal raus. Da sagt Petrus im 5. Vers: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Also wenn man sich abgemüht hat und man hat nichts gefangen, dann ist man frustriert. Das ist keine übertriebene Hineindeutung, sondern ich denke, das ist die Realität. Und von vielen Menschen funktioniert das Leben so. Wir mühen uns ab und sind frustriert. Wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Wir hoffen, wir werden enttäuscht. Wir hoffen wieder, werden wieder enttäuscht. Ehepaare, die sich ein Kind wünschen und es funktioniert nicht, die kennen diesen Rhythmus sehr, sehr gut. Petrus ist enttäuscht. Der sagt, ich habe mich die ganze Nacht abgemüht und das Boot ist leer. Und die Leute, die vorbeigehen und die Petrus kannten, die haben das genauso gesehen. Die haben gesehen, ah ja, der Petrus hat da mal nichts gefangen. Die einen werden schadenfroh gewesen sein und andere werden mit ihm mitgelitten haben. Jesus sieht auch diese beiden Boote und ich bin mir auch sicher, dass er die Enttäuschung von Petrus sieht und von Johannes und Jakobus, von den anderen, die dabei waren. Aber Jesus sieht noch was anderes. Er hat eine andere Perspektive auf diese beiden Boote. Und das erfahren wir dann im nächsten Vers. Jesus sagt, oder hier steht geschrieben, er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Ist das nicht krass? Jesus hat eine ganz andere Idee mit diesen beiden leeren Booten. Jesus füllt diese Boote aus mit seiner Präsenz, mit seinem Wort, denn er fischt nicht. Er gibt diesen Booten eine ganz andere Bedeutung. Sie werden zur Kanzel, sie werden zur Bühne, für ihn selbst, für den Sohn Gottes, wenn man das glaubt, für sein Wort, das Leben spendet. Ich meine, wer wäre damals in dieser Umgebung auf diese Idee gekommen, aus den Booten einen Rednerstuhl zu machen? Jesus hatte die Idee. Jesus hatte diese Perspektive auf diese beiden leeren Boote. Für Jesus sind es also keine leeren Boote voller Enttäuschung und Frustration und Niederlage, sondern es sind zwei Boote voller Möglichkeiten. Jesus sieht einen Raum von Kreativität oder für Kreativität, für Verkündigung, für ein Wunder, für eine Berufung sogar, für einen Sieg, für einen großen Fang. Er sieht Raum für Leben. Ich muss bei diesem Perspektivwechsel, den ja Jesus vornimmt, und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von Jesus, dass er immer wieder eine andere Perspektive in unser Leben bringt. Ich muss bei diesem Perspektivwechsel an einen Animationsfilm denken, den ihr vielleicht auch gesehen habt. Der heißt Alles steht Kopf. Und da wird erzählt von einem Mädchen und seinen Eltern, die umziehen. Und dieser Umzug ist eine große Herausforderung für das Mädchen. Ja, so richtig eigentlich ein Einbruch in ihrem Selbstwert, alles ist neu, sie will eigentlich nicht umziehen, sie will nicht ihre Freunde hinter sich lassen. Und dann kommen die eben in diese neue Stadt mit dem Auto, halten vor dem Haus, wo sie einziehen werden. Es ist ein Reihenhaus in einer tristen, grauen Straße, nichts Besonderes. Und das, man merkt richtig, wie das Mädchen immer trauriger wird, immer gebeugter geht, der Kopf geht nach unten und dann geht sie in das Haus und es ist alles so grau und nicht schön, hässlich. Und sie geht hoch unter den Dachboden und da ist das Zimmer, in dem sie wohnen soll und sie öffnet die Tür und es ist leer, dunkel, grau, hässlich. Und in dem Film ist es so, dass man in die Köpfe der Menschen hineinschauen kann. Deshalb heißt der Film im Deutschen zumindest Alles steht Kopf. Und die Grundemotionen wie Freude, Trauer, Ekel, Angst und Wut, die gehen immer so an den Schalthebel im Kopf. Und da ist natürlich die Trauer und Kummer am Schalthebel bei dem Mädchen. Und sie hat diesen ganz traurigen Blick auf dieses Zimmer und sie sieht ihre ganzen Verluste, ihre Enttäuschung, ihre Hoffnungslosigkeit. Und Freude in ihrem Kopf sieht das und die ist total erschrocken und denkt, nee, das geht nicht, wir müssen das ändern. Freude bringt dann den Perspektivwechsel, geht an den Schalthebel und malt das Zimmer aus, wie es aussehen könnte, wenn es eingerichtet ist, wenn die Wände gemalt sind, wenn da Gardinen hängen, wenn dort Blumen stehen. Und das Zimmer wird auf einmal bunt und schön und das Mädchen bekommt wieder Hoffnung. Und genau so, glaube ich, ist der Perspektivwechsel, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Und die Frage ist, wenn du an ein Problem denkst in deinem Leben oder eine Fragestellung, die du gerade mit dir herumträgst, wie schaust du auf dein Problem? Welche Gefühle werden in dir geweckt, wenn du auf dein Problem schaust oder auf deine Fragestellung? Und könnte es sein, dass Jesus dir einen neuen Blick auf dein Problem schenken möchte? Denn das ist das, was Jesus heute immer noch tut. Dass wenn du ihn in dein Leben lässt, dass er deinen Blick verändert auf deine Probleme, auf deine Krankheit, auf deine Erziehung, auf deine Ehe, auf deinen Beruf, egal worauf. Aber Jesus ist derjenige, der den Perspektivwechsel bringt. Es gibt eigentlich 6 Grundemotionen. Eine wird in dem Film weggelassen und es ist Überraschung. Und ich glaube, Jesus ist diese Überraschung in deinem Leben. Der bringt einfach eine ganz neue Idee, wie du auf dein Problem schauen kannst. Wie der Knoten, den du nicht entwirren kannst, wie der entwirrt werden kann. Manchmal sind andere Menschen eine Hilfe, aber ganz oft nicht. In der Seelsorge zum Beispiel geht es ganz oft auch um einen Perspektivwechsel. Da gibt es zum Beispiel die Adlerperspektive, dass man versucht, aus der Höhe auf das Problem zu schauen und zu sehen, ist das wirklich so groß, das Problem, wie ich es empfinde hier unten, oder ist es vielleicht viel kleiner und ich kann es ja beiseite legen oder vielleicht sogar ignorieren. Oder man versucht, die Perspektive aus der Zukunft einzunehmen und man stellt sich vor, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wie würde ich dann auf die Situation heute schauen? Was würde ich mir wünschen, wie ich dann in dieser Situation heute gehandelt hätte? Oder man stellt die Familie auf, also man stellt sich die verschiedenen Personen vor, die mit dem Problem zu tun haben, und man versetzt sich in die Perspektive eines anderen Menschen in dieser Situation. Auch das kann manchmal helfen, die eigene Perspektive zu verändern. Aber auch wenn diese Perspektiven durch Menschen, diese Perspektivwechsel durch Menschen helfen können, es ist nochmal was anderes, als wenn Jesus in dein Leben kommt und dir eine neue Perspektive schenkt. Denn Jesus hat Ideen, die Menschen nicht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner von den Leuten damals hatte die Idee, dass Jesus in das Boot steigen soll und dass Jesus aus dem Boot heraus predigen soll. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die vielleicht denken, ja, Jesus hat viele Wunder getan, soll er mal mit Petrus rausfahren und einen großen Fischfang machen oder ein Wunder tun. Das haben sie vielleicht erwartet. Wir haben ja auch bestimmte Vorstellungen, wie die Lösung aussehen kann, aber das ist eine sehr eindimensionale Vorstellung. Wir denken, wenn unser Boot leer ist und wir haben es sonst immer mit Fischen gefüllt, dann wäre ein volles Boot mit Fischen die Lösung, wäre das, was wir brauchen. Aber ich sage euch, der Reichtum in diesem Boot war nicht das Boot voller Fische, was fast am Sinken war am Ende. Ein größerer Reichtum war in diesem Boot, als Jesus in dem Boot war. Das ist der Blickwechsel. Wir denken oft auch in Geld. Na, damals waren es die Fische, aber die Fische haben Geld bedeutet, weil man die verkaufen konnte. Das war der Lebensunterhalt. Wir haben oft so einen ganz engen Blickwinkel. Wir sehen oft nur eine Lösung auf ein Problem. Und das, was wir brauchen, ist nicht das volle Boot, was fast am Sinken ist. Und Petrus kapiert das. Petrus erlebt nämlich auch nochmal einen Perspektivwechsel auf sich selbst. Er sagt, sei mir Sünder gnädig, ich bin es gar nicht wert, dass du in mein Boot steigst. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Leben kommst. Und gleichzeitig versteht er, ich will dich aber in meinem Leben. Ich will, dass du in meinem Lebensboot bist, weil du viel, viel mehr mir geben kannst als dieses volle Boot an Fischen. Jesus hat mal von sich selbst gesagt, meine Worte, die sind Geist und sind Leben. Und das ist das, was du eigentlich brauchst. Lade Jesus in dein Problem ein, in dein Lebensboot. Und lass ihn dir wahres Leben schenken. Lass dich überraschen von seiner neuen Perspektive auf dein Leben, auf dein Problem. Wir bitten oft, Gott, tu dieses oder jenes für uns. Kenne ich auch von mir selber. Wir haben ja eine Lösung vor Augen. Wir haben so eine Vorstellung davon, wie die Lösung aussehen soll. Aber ich möchte dich heute einladen, und das ist die einzige Botschaft heute an dich. Bitte Gott, bitte Jesus, dir seine Perspektive auf dein Problem, auf dein Leben zu zeigen. Bitte Gott darum, dass er deine Perspektive auf dein Leben ändert. Jesus sagt am Ende, komm und folge mir. Er sagt nicht, mach noch mehr Profit aus diesen Fischen. Ich zeig dir, wie dieser Trick geht, dass du immer ein volles Boot hast, voller Fische, dass du möglichst viel Geld machen kannst, dass du dir eine sichere Zukunft aufbaust. Im Gegenteil, Jesus sagt, lass alles los und folge mir. Und warum macht Petrus das? Weil Petrus an diesem Tag, in diesem Moment was begriffen hat. Jesus ist das Leben. Jesus schenkt mir Leben, Jesus schenkt mir Fülle. Der schenkt mir das, was mir ein volles Boot voller Fische, ein Konto voller Geld nicht schenken kann, nämlich Liebe und Annahme, Erfüllung, Zufriedenheit, Hoffnung, Zuversicht. Jesus möchte deinen Blick verändern. Vielleicht guckst du zu heute oder du sitzt hier und du bist eigentlich an einem Punkt, wo du denkst, ich will gar nicht mehr weiterleben, weil mein Leben keinen Sinn macht. Dann möchte ich dir sagen, lass Jesus in dein Lebensboot. Gib Jesus eine Chance. Er ist das Leben. Er will dir was schenken, was dir die Welt und auch was dir andere Menschen nicht schenken können. Und er schenkt dir eine Perspektive auf dein Leben, auf dein Problem, was dir auch andere Menschen nicht schenken können. Seelsorge ist gut. Ich mache selbst viel Seelsorge und ich bin total dankbar für die Momente, wo ich Menschen helfen kann, wo ich sie begleiten kann. Aber ich kann ihnen durch Seelsorge nicht das geben, was Jesus ihnen geben kann. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Lass ihn deine Perspektive auf dein Leben verändern. Amen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns hier in der Kirche, zu Hause. Du weißt, wer das auch noch anschauen wird im Laufe der Woche. Du kennst unseren Blickwinkel. Du siehst, wie wir auf unser Leben schauen. Auf die Probleme, auf die Steine, die uns im Weg liegen, auf das, was uns Angst macht. Ich möchte dich heute einfach nur bitten, dass du uns hilfst, so zu sehen, wie du siehst. Ändere du unsere Perspektive auf unser Leben und komm du in unsere Leere, in unseren Mangel, in unsere Bedürftigkeit, in unsere Angst, in unsere Sorgen. Handle du überraschend in unserem Leben. Füll du unser Lebensboot aus, füll du unser Herz aus mit deiner Gegenwart, weil alles, was zählt und das, was genügt, bist du. Amen.